Audio Now.
Sie läuft, er rennt. Der Lauf-Podcast des Stern. Mit Alexandra Kraft.
Klar, du hast diese Thrombose und du weißt, das ist eine Schwachstelle jetzt. Die trage ich vielleicht mein Leben lang auch mit mir. Damit muss ich jetzt leben. Und dann aber auch wieder anzufangen, ins Laufen zu kommen. Sich zu verlangsamen, einmal durchatmen. Und dann so langsam wieder dem Körper zu vertrauen.
Und mit Mike Leis.
Da lag ich, kein Scherz, ich lag auf dem Küchentisch. Die hatte Mädelsabend und im Abstand von 3-4 Minuten klingelte sie mal an der Tür. Ich lag halbnackt auf dem Küchentisch. Ihre Mädels kamen irgendwie rein, guckten irgendwie schüchtern auf den Küchentisch. Ich lag da und sie dann mit diesem Ultraschallgerät. Es war so ein bisschen wie Sex and the City irgendwie, aber nur in live. Es ist wieder Dienstag und es ist eine neue Folge und es ist eine Folge, die es in sich hat, im wahrsten Sinne des Wortes. In sich insofern, als dass es Dinge in uns gibt, die man nicht sieht, die man nicht hört, die sich nicht bemerkbar machen, aber die ganz schön gefährlich sein können für Läuferinnen und Läufer, aber auch für Menschen, die damit nichts am Hut haben, aber für Läuferinnen und Läufer besonders. Denn in Bewegung können diese Teile auch schon mal losschießen und Dinge machen im Körper, die nicht so geil sind. Ich spreche von Thrombosen. Wir sprechen von Thrombosen. Und das ist so ein Thema, das gar nicht so en vogue ist. Denn ja, vielleicht sind andere Krankheiten irgendwie, keine Ahnung, medial doch etwas präsenter. Woran liegt das, Alex, dass wir über Thrombosen gar nicht so viel hören und wissen tun wir eigentlich viel, die Wissenschaft zumindest, Ärzte zumindest und warnen da auch immer vor. Die Zahlen sprechen Bände, da können wir auch gleich mal drauf eingehen. Aber dennoch sind Thrombosen jetzt nicht unbedingt immer ganz oben in den Nachrichten.
Das stimmt, hallo erstmal. Ich kann es mir auch nicht so genau erklären. Manchmal gibt es dieses Phänomen, es gibt gewisse Krankheiten, die zwar häufig auftreten, auch mit großen Folgen, aber trotzdem nicht die Öffentlichkeit erreichen, die sie erreichen sollten, weil wir auch viel wissen und auch viel verhindern könnten, wenn wir mehr Wissen unter die Leute bringen würden. Und das, so gesehen ist diese Folge ja vielleicht auch ein bisschen aufklärerisch. Das, was Läuferinnen und Läufer betrifft, ist, glaube ich, dass Läuferinnen und Läufer oft davon ausgehen, einfach gesund zu sein. Weil sie laufen, sind gesund, sie tun was für sich. Ach, dann muss ich doch nicht über Krankheiten nachdenken. Und das dann manchmal auch ignorieren. Das gibt es bei Herzproblemen ja auch, das Phänomen, dass Läuferinnen und Läufer selten öfter mal nicht bemerken, dass sie da ein echtes Problem haben und weiterlaufen. Und das scheint bei Thrombosen offensichtlich auch zumindest psychologisch mit reinzuspielen, dass der Glaube, wir sind doch gesund.
Jetzt ist es ja so, dass, also ja, man kann es ja sagen, ich habe das auch bei der ein oder andere Kolumne auch schon drüber geschrieben, über das Thema Thrombose, weil es mich vor 4 Jahren auch erwischt hat. Das kam mehr oder weniger so ein bisschen aus dem heiteren Himmel, nämlich nach einer Knie-OP und dann haben wir nochmal einen Abschluss-MRT gemacht, der war in Ordnung, das Knie war in Ordnung, nur leider war da in der Kniekehle was da nicht hingehörte, das war eine Thrombose und die haben wir dann klassisch mit blutverdünnenden Mittel aufgelöst und schien es auch erstmal in Ordnung zu sein. Was aber nicht in Ordnung war, war für mich einfach so das Gefühl, okay, krass, genau das, was du gerade eben auch gesagt hast, warum passiert mir das? Also ich laufe regelmäßig, ich mache viel Sport, ich ernähre mich total gesund, ich trinke genug, aber trotzdem passiert sowas. Und ja, und hier ist es so, du kannst im Grunde genommen ja nichts dagegen tun. Ja? Also wir haben bis zu 100.000 Menschen, die tatsächlich auch an den Folgen im Jahr, pro Jahr in Deutschland an Thrombose sterben. Nämlich dann, wenn sich diese Verstopfung, dieser Blutpfropfen in den Venen, meistens tiefe Venenthrombose im Bein, das Ding löst sich, schießt dann in die Lunge. Verstopft vielleicht auch die Arterie zum Herz und das Herz pumpt und pumpt und pumpt und pumpt, es kommt aber kein Blut durch und irgendwann, ja, gibt das Herz dann auch auf und das war's dann mit dem Leben. Schlimmes Szenario, aber es ist gar nicht so weit hergeholt.
Es ist überhaupt nicht weit hergeholt, die Zahl 100.000, ich wusste es ehrlich gesagt auch nicht, ich hatte in meinem Freundeskreis und Familie auch mal einen Fall, auch jüngere Leute, die dieses Problem hatten. Ich habe das wahrgenommen, also eine tiefe Beinvenenthrombose war es da, da war es noch nicht eine Lungenembolie. Und dann hieß es immer, meine Mutter ist so eine Warnerin, die sagt dann immer, ey, das ist gefährlich, das kann in die Lunge gehen. Da hat sie recht, also irgendwoher hat sie das aufgenommen, dass das wirklich ein Problem entwickeln kann. Aber ganz viele haben das eben so weggewunken. Ja, nehme ich das blutverdünnende Zeug und dann ist das erledigt. Weil man kann es gut behandeln, wenn man es bemerkt. Das ist schon in der Tat richtig. Eigentlich sollte es zu dieser Komplikation Lungenembolie nicht kommen, wenn man es richtig macht und einigermaßen früh entdeckt. Nun passiert das eben nicht, dass es immer früh entdeckt wird. Und deswegen kommen diese 100.000 Menschen, die pro Jahr an Folgen von Thrombosen sterben in Deutschland, zustande. Das ist eine enorme Zahl. Wenn man mal vergleicht, Herztote sind insgesamt so um die 300.000. Krebs sind es um die 200.000, also es ist schon ein richtiger Treiber von Todesfällen, das darf man nicht unterschätzen. Für eine Sache, die man, wenn man sie entdeckt, gut behandeln kann.
Ja, aber hier ist der Punkt. Also normalerweise hast du bei diesen tiefen Venenthrombosen, sagt man zumindest, das sind so Anzeichen dafür, dass dann die Wade etwas anschwillt, dass du so einen Druck drauf hast manchmal, und das ist so das Gefährliche. Es ist so, dass man auch manchmal denkt, so, das ist vielleicht ein Muskelkater oder das ist vielleicht so ein Ziehen einfach vom Laufen. Vielleicht bin ich da irgendwie nicht ganz rund gelaufen oder keine Ahnung. Aber hier ist es, und dann wird auch das Bein, die Wade so ein bisschen heiß. Es ist auch jetzt erkennbar, so eine Schwellung, aber sie ist jetzt nicht so, dass man denkt, oh, okay, krass, da ist jetzt irgendwie was ganz dramatisch doof. Und das erwartet man da vielleicht einfach auch mal noch so ein bisschen ab und läuft dann vielleicht auch noch mal. Und hier ist nämlich das, was deine Mutter immer sagt, das ist gefährlich, dass dann auch durch die Bewegung logischerweise auch sich so ein Tropfen lösen kann. Und dann ist halt dann, Gefahr im Verzug zumindest. Ob das dann immer tödlich sein muss, ist immer die andere Frage. Aber ich denke immer, es ist auch so eine Frage von Vorsorge oder aber auch von, wie soll ich sagen, auch Achtsamkeit mit sich selber, nämlich auch regelmäßig, wenn sowas ist, dann natürlich sofort zum Arzt, Leute, das kann ich selbst sagen, um einfach mal nachzugucken, was da der Grund ist für das Anschwillen des Beins. Aber auch so, weil ich hatte das auch schon mal ein paar Mal angedeutet, selbst bei kleinen Verletzungen können sich bereits Thrombosen bilden. Und das ist schon auch irgendwie, finde ich, krass.
Das ist absolut krass. Ich musste mich ja jetzt für diese Folge auch vorbereiten, weil, wie gesagt, ich habe das Thema am Rande wahrgenommen. So präsent hatte ich es nicht, bis du es für mich thematisiert hast und auch diese tolle Kolumne darüber geschrieben hast, über deine eigenen Erlebnisse. Und da habe ich mich zum ersten Mal wirklich intensiv damit befasst. Was bedeutet das eigentlich? Und ich fand eine Zahl, die vermutlich in Deutschland ähnlich ist, echt erschreckend und würde mich da auch inkludieren, dass 74% der Amerikaner noch nie etwas von einer Thrombose gehört haben, einer tiefen Beinvenenthrombose und was das bedeutet. Wenn das hier in Deutschland vielleicht 60% sind, ist das immer noch eine unglaublich hohe Zahl, wenn man das sich einmal klar macht. Und wie du es ja beschreibst auch, es ist ja nicht immer so, dass es dir ins Gesicht springt, das ist jetzt eine Thrombose. Also wie oft hat man in dem Bein, in der Wade mal das Gefühl, Muskelkater zu haben? Also das zu unterscheiden zwischen, wo beginnt das Problem und wo ist es noch normal, macht diese Sache offensichtlich so tricky und so gefährlich, weil wegen einer Muskelkater würde ich jetzt erstmal nicht zum Arzt gehen, aber du sprichst einen wichtigen Punkt an, Prophylaxe. Und sich auch Risikofaktoren klar machen. Also ein Risikofaktor kann sein, wenn man natürlich Blutgerinnungsstörung hat. Das ist ja immer sowas. Wie du hattest, eine OP ist immer ein Risikofaktor. Also muss man sich ein bisschen sensibilisieren dafür. Man muss aber auch achten darauf, welche Medikamente man nimmt. Gibt es ja auch welche, die den Blutfluss durchaus verändern können. Für Frauen ist das mit der Pille immer ein Thema, die da ja auch erhebliche Probleme bereiten kann und Thrombosen auslösen kann. Dann sind es aber auch so Sachen wie Rauchen, spielt da auch immer ein Faktor mit rein. Aber auch Veränderungen der Gefäße an sich, also Krampfadern ist ein gutes Stichwort, die muss man anschauen lassen. Und wirklich dieses Bewusstsein, man muss seine Beine auch ab und zu mal betrachten lassen, auch vom Profi und vielleicht mal anschauen lassen, weil viele es gar nicht wissen, dass sie das Problem, das zugrunde liegende Problem schon in sich tragen. Also zum Beispiel Krampfadern. Jeder denkt, das sind die, die man sofort sieht, diese blauen Striemen und irgendwie die so landkartenartig, wie so kleine Flüsse da verknorbelt auf der Haut sitzen. So ist es nicht. Krampfadern können auch tief im Inneren des Beines sein, Die sieht man nicht. Und das kann nur ein Arzt oder eine Ärztin, indem er mal das Stethoskop da dran hält und guckt, durch Drücken kann man den Blutfluss anhalten kurz oder verändern und dann loslässt. Und dann hört man das, ob da eine Krampfader tief drin sitzt. Und dann muss man eine Diagnostik in Gang setzen, zu schauen, wie sieht es mit den Venenklappen aus und wie ist es überhaupt bestellt um die Situation im Bein. Das sind Sachen, die man sich klar machen muss, eine Krankheit zu verhindern, die im schlimmsten Fall tödlich enden kann, ja.
Ja, zumindest. Also ich meine, wir gehen hoffentlich regelmäßig zum Zahnarzt und lassen da einfach mal prophylaktisch reingucken. Es gibt eine Zahnprophylaxe, also das heißt eine professionelle Zahnreinigung, die man vielleicht auch, also ich mache sie alle 3 Monate, weil mir mein Zahnarzt, und das hat sich bisher auch bewährt und bestimmt auch gesagt hat, mach das alle 3 Monate und du behältst deine Zähne und wirst wahrscheinlich sehr lange kein Loch haben im Zahn. Und ich mache das jetzt, ich habe noch überhaupt gar kein Loch, noch nie gehabt, aber tatsächlich jetzt einfach auch so die letzten 10 Jahre mache ich das wirklich alle 3 Monate. Und ja, da ist irgendwie nichts passiert mit meinen Zähnen, im Gegenteil, also gar nichts passiert. Und ja, und natürlich lasse ich mich auch regelmäßig angucken, aber ich wäre zum Beispiel auch nicht auf die Idee gekommen, meine Beine durchschallen zu lassen. So wäre ich echt nicht auf die Idee gekommen. Einfach mal, du kannst ja wunderbar mit dem Ultraschall und du kannst das, das ist auch irgendwie sowas, wo ich denke, so ja, irgendwie ja, kann man natürlich, ich weiß jetzt gar nicht, ob es die Krankenkasse bezahlt, aber wenn du da zum Kardiologen gehst, aber einmal im Jahr einfach mal drauf gucken zu lassen, um einfach auch Sicherheit zu haben. Also man muss es jetzt nicht alle 3 Monate machen, aber also, ich meine, es sei denn, man ist eh gefährdet, dann kannst du das Raster wahrscheinlich so noch enger ziehen. Wenn man nicht bis zum Lebensende blutverdünnende Mittel nehmen muss, weil einfach, ja, da sagt dann irgendwie die Wissenschaft und auch der Arzt, bevor das dann irgendwie nochmal passiert, nimmst du das Zeug halt einfach bis zum Ende des Lebens und dann ist gut, um einfach nicht in Gefahr zu laufen, dass du da wirklich einfach dran stirbst an so einer Geschichte. Aber wir vergessen oft, dass es Prophylaxe eben nicht nur bei den Zähnen ist oder bei, wo ist es denn sonst noch?
Hautkrebs ist ja auch so eine Thematik. Genau. Also einfache Prophylaxe verhindert unglaublich viel.
Ja.
Es ist, wie du sagst, es ist ja kein Aufwand, zum Arzt zu gehen und es wird von der Krankenkasse bezahlt, wenn der Arzt sagt, da gibt es den notwendigen Grund einmal draufzuschauen, dann wird da mit dem Ultraschallkopf draufgehalten und dann sieht man das relativ einfach und relativ schnell, ob da in tieferen Ebenen ein Problem liegt. Manchmal sieht man es auch schon. Den Leuten ist es manchmal gar nicht bewusst, dass man es auch so schon sieht. Selber bemerkt man es ja auch, wenn man ein bisschen vielleicht mehr drauf achtet, ob die Füße vielleicht dann doch von den Socken abends ein bisschen eingeschnitten sind, zum Beispiel plötzlich, was man vorher nicht hatte. Das ist auch ein Hinweis, dass da venentechnisch sich etwas verändert. Und du sagst zu Recht, einmal im Jahr dahin zu gehen, ist im Grunde das Fahrgestell checken zu lassen, ist absolut richtig. Herz-Kreislauf-Gesundheit checken zu lassen. Und dazu zählt das ja auch, diese Venen- und Arteriengeschichten, dann Lungenembolie eben, Gefahr, dass man das einfach einmal im Jahr anschauen lässt. Das ist wichtig und richtig. Hautkrebs ähnlich. Einmal im Jahr draufschauen lassen. Für Läufer ist es ja auch so, wir laufen ja oft in der Sonne. Total entscheidend, frühzeitig da was zu finden und zu erkennen. Und da ist es bei Thrombosen auch so. Umso früher, umso besser. Und dann bist du eben in der Situation, du kannst Kompressionsstrümpfe, darüber kannst du schon viel offensichtlich regulieren. Du kannst Venen, Krampfadern ja auch operieren dann oder mit Laser behandeln, veröden etc. Gibt es diverse Methoden, je nach Stand und nach Grad der Krampfader. Oder du kannst eben dann, wenn es notwendig ist, eine Blutgerinnungsstörung vorliegt, die muss diagnostiziert werden und dann muss eben ein Heparin, ein blutverdünnendes Medikament genommen werden.
Ja, du hast gerade was angesprochen, was ich auch nicht so richtig verstehe. Denn irgendwie sind wir oftmals nicht gut so richtig mit, wir gehen mal zum Arzt und lassen mal gucken. Vielleicht einfach aus Angst, da wird was gefunden oder so. Ich weiß es nicht, ich glaube, Frauen sind da Schublade auf, Schublade zu, glaube ich, ein bisschen besser als Männer. Ich kenne jetzt auch tatsächlich wirklich mehr Frauen, vielleicht aber auch so ein bisschen, so jede Frau geht zweimal im Jahr zum Gynäkologen irgendwie und gerade was Brustkrebs oder so angeht, da gibt es dann tatsächlich weitaus mehr mediale Berichterstattung über Brustkrebs als über Thrombosen, so viel kann ich mal, also zumindest ist das Gefühl so. Aber das sind so solche Prozesse gelernt. Warum lernen wir nicht, besser mit uns umzugehen?
Das ist ja punktuell unterschiedlich. Wie du sagst, also Frauen und Frauenärzte, wir haben das, lernen das, und da gab es gute Aufklärung, und wir wissen auch, dass es gewisse Untersuchungen gibt, die beim Frauenarzt sind, sehr, sehr sinnvoll sind, und das sind eben diese Abstriche für diverse Krebsarten, die man entwickeln kann und die man darüber frühzeitig erkennen kann. Das sind dann ab einem gewissen Alter auch mal eine Mammographie. Diese Dinge sind sehr erfolgreich und sehr wirkungsvoll, und da macht es auch absolut Sinn. Dasselbe gilt für gewisse, bei Hautkrebs waren wir auch schon, das ist ja auch so eine Art. Dann gibt es aber auch Vorsorgeuntersuchungen, und das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich, für Laien zu unterscheiden, die einfach unsinnig sind, die vielleicht falsch positiv irgendwelche Paniken erzeugen. Das sind dann solche, für die Prostata gibt es da Werte, die erhoben werden und dann darauf hindeuten sollten, wie stark man gefährdet ist, Prostatakrebs zu haben, die dann eine Reihe von anderen Untersuchungen nach sich ziehen, wo man sagt, das ist ganz unklar, ob die wirklich irgendwas diagnostisch leisten, diese Tests. Und das ist so eine Mischlage. Du hast das eine und das andere. Und es ist oftmals schwierig in diesem ganzen Bauchladen, wenn du zum Arzt gehst, kriegst du auch manchmal so diese Zettel, und das sind die Vorsorgeuntersuchungen. Und die Krankenkassen zahlen nicht alle, auch wenn sie sinnvoll sind. Das heißt nicht immer, dass ein Test, der selber bezahlt werden muss, nicht sinnvoll ist. Aber die Krankenkassen machen es einfach nicht. Und dann sitzt du vor diesem Zettel und fragst dich, ja, und was ist jetzt sinnvoll? Und ich finde das für Laien unglaublich schwer nachvollziehbar, welche Vorsorgeuntersuchungen, die auf diesem Zettel stehen, der auch hohe Kosten mit sich bringt, muss man auch anerkennen. Es gibt Leute, die können es sich einfach nicht leisten, dann zu entscheiden, das lasse ich jetzt machen, das ist das Richtige. Man hat ja manchmal auch das Gefühl, man kriegt was Unsinniges verkauft. Und da ist dann die Gemengelage, wie du es ja auch sagst, ach, dann finden die auch noch was, um Gottes Willen. Das ist auch noch so ein bisschen tief drin. Und ach, das brauche ich nicht, ich bin ja gesund. Also aus dieser Gemischlage passiert das. Und da muss eine bessere Aufklärung stattfinden. Und da muss man viel besser über Themen reden und eben über diese Vorsorgen auch reden. Darmkrebs ist ja auch so ein Thema, was man sehr gut behandeln kann, wenn man es frühzeitig erkennt, aber eben eine Krebsart ist, die relativ geräuschlos erstmal entsteht und dann spät entdeckt wird und dann eben gleich schwieriger zu behandeln ist. Wenn man damit, wenn man in Risikogruppen draufschaut und genau da die Untersuchungen macht, absolut sinnvoll und notwendig und gut, das machen zu lassen. Aber es machen viel zu wenige.
Sind wir wieder bei so einer Grundsatzdiskussion, aber ist das nicht einfach auch irgendwo, ich meine, Krankenkassen machen jedes Jahr wahnsinnigen Überschuss. Warum ist es nicht möglich, dass man hier an der Stelle auch von Gesetzgeberseite aus sagt, so, nee, Leute, das sind einfach Dinge, die sind einfach for free. Die müssen for free sein, weil, ja, klar, warum heißt es Krankenkasse? Aber,
ja, schon, könnte Jein, ja, richtig, Krankenkasse, absolut richtig. Im Augenblick machen sie gerade keinen besonders guten Gewinn. Das liegt eben an Covid und all dem, was das so mit sich bringt. Ganz klar, aber du hast natürlich einen Punkt. Aber Krankenkasse wird auch oft missbraucht und viele machen Ärztehopping für unnötige Untersuchungen und hier mal ein bisschen Massage und hier mal dieses, jenes und welches. Und da haben viele offensichtlich, auch die Krankenkassen, ein bisschen so den Kompass verloren, ist mein Gefühl. Und wenn ich dürfte, wie ich wollte, würde ich natürlich eine zahlreiche Sachen streichen, um zahlreiche, viel sinnvollere Dinge draufzusetzen auf die Listen. Dazu würde eben auch eben das Angebot einer regelmäßigen Herz-Kreislauf-Check-Ups alle von mir aus 5 Jahre spätestens für jeden aktiv angesprochen vom Arzt zählen oder Ärztin. Also wenn ich nach 5 Jahren bei der Hausärztin bin oder beim Hausarzt, dass der dann auf mich oder die auf mich zukommt und sagt, hey, es wäre jetzt mal wieder an der Zeit, Herz-Kreislauf zu untersuchen. Proaktiv oder die Krankenkasse mir das schickt. Jetzt wäre mal wieder Zeit, das zu machen. Mein Frauenarzt zum Beispiel schickt mir einmal im Jahr ein Zettelchen, eine Postkarte, ganz klassisch, nicht per E-Mail, sondern richtig in dem Briefkasten, wo drin steht, kommen Sie zur Vorsorge, Sie waren jetzt ein Jahr nicht da. Und rufen Sie an, wir machen den Termin, wir haben schon was geblockt, also geht kurzfristig. Warum nicht für Herz-Kreislauf zum Beispiel? Warum nicht für Venengesundheit? Solche Automatismen und dann eben auch alles bezahlt und fertig.
Ja, also gut, also ich oute mich jetzt hier gerne auch als Privatversicherter, und da ist es so, dass du sogar belohnt wirst dafür, dass wenn du Check-up machst regelmäßig, dann ja, dann geht dein Beitrag auch nicht nach oben zum Beispiel. Bleibt stabil oder sogar, du hast sogar irgendwelche Boni und Preisvorteile und keine Ahnung. Ja, und jetzt kann man dann sagen, ja, gut, aber wer kann sich das leisten? Ja, mittlerweile geht das tatsächlich auch. Also es gibt sogar auch mittlerweile private Krankenversicherung, die, wo man das, wo das aufgefangen wird, dass du im Alter eben nicht exorbitant viel Geld bezahlen musst. Das ist aber so die Angst, was passiert, wenn ich dann in Rente bin. Kann ich mir das noch leisten und komme ich dann nochmal zurück in die gesetzliche Krankenkasse? Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Nur will damit sagen, also es gibt schon auch Versicherungen, wo das all in ist, ja, und wo das auch sogar belohnt wird, was ich auch wesentlich moderner finde. Mal abgesehen davon, wenn es jetzt einen dann doch erwischt hat, es gibt ja Möglichkeiten, auch so eine Thrombose in den Griff zu kriegen. Es ist irgendwie nicht alles dunkel und es ist nicht alles so, dass man sagt, oh Gott, das Leben ist zu Ende. Du hast es angesprochen, Heparin ist bei einer erkannten Thrombose, also eine Heparinspritze, das ist quasi wie so eine, ja, SOS-Spritze, die du verabreicht bekommst. Und damit wird das Blut auch unmittelbar sofort verdünnt. Soll also verhindern, dass quasi sich dieser Blutpfropfen löst oder wenn du dann tatsächlich mal eine Lungenembolie schon hattest, dass das irgendwie nicht nochmal passiert. Und dann ist die Gefahr auch quasi gebannt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ne? Also dann ist die Gefahr, dass dann wieder was passiert, sehr, 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 sehr gering. Und damit beginnt übrigens auch sofort die Therapie. Also mit dem Setzen einer solchen Heparinspritze beginnt eigentlich genau das, was danach auch passiert, nämlich das Blut wird verdünnt. Und man hat die Hoffnung, dass sich eben dieser Blutpfropfen auflöst oder gar die zwei, je nachdem, wie viel man da hat. Und ja, und wenn er aufgelöst ist, dann muss man dann auch checken, woran liegt es eigentlich? Ist es tatsächlich die Blutgerinnung, die bei dir vielleicht einfach dann nicht so richtig gut funktioniert? Oder ist es einfach tatsächlich eine Schwachstelle oder ist es eine Verletzung gewesen oder wie auch immer? Wie stehst du zu diesen blutverdünnenden Mitteln? Da gab es ja sehr lange, dass wer die Oma kennt, der weiß, Marcomar war das Allheilmittel. Mittlerweile gibt es ja auch andere Sachen.
Ja, ich bin jetzt keine Ärztin, aber ich kenne auch noch, mein Großvater hat auch Marcomar genommen und dann musste das ja regelmäßig untersucht werden. Wie ist denn die Gerinnung? Und dann hat er sich einmal in den Finger geschnitten und dann war keine blutstillende Watte. Die hatte dann so einen speziellen Stoff und dann blutete der arme Mann wirklich 24 Stunden aus dieser kleinen Schnittwunde am Finger und die Apotheke brauchte so lange, um diese blutstillende Watte zu bekommen. Das war echt eine mittlere Katastrophe damals und hat diesen armen Mann im Alter von fast 80 Jahren sehr, sehr, sehr gestresst über einen ganzen Tag und er war völlig fertig mit den Nerven. Das ist ja so ein bisschen die Gefahr bei diesen Medikamenten. Du hast eine Blutgerinnung, die du im Grunde außer Kraft setzt, aber eben oder abschwächst. Und wenn es dann zu Verletzungen kommt, du kannst ja auch trotzdem einen Unfall haben zum Beispiel, dann kannst du eben ein größeres Problem bekommen. Aber in der Tat, es gibt auch modernere Medikamente, wenn ich richtig den Überblick habe. Ich habe lange in den USA gelebt und da war dann immer die Fernsehwerbung und das ist das neue blutverdünnende Mittel. und da müssen sie dann nicht mehr einmal die Woche oder zweimal die Woche zum Bluttest, um untersuchen zu lassen, wie ihr Gerinnungsfaktor ist, sondern das geht so und das können sie selber machen. Also da scheint es offensichtlich auch Fortschritte zu geben und natürlich ist das auch ein Markt, klar. Aber du hast absolut recht, es ist erstmal ein Segen, dieses Medikament zu haben, weil es diese akute Bedrohungslage, das ist es ja, dieser Verstopfung oder teilweisen Verstopfung eben auflöst. Und wenn man sich dann vorstellt, da hängt jetzt diese kleine, das ist ja wie so eine Bedrohungslage, da hängt dieser kleine Pfropfen irgendwo in deinem Körper und du weißt in dem Moment, wenn du jetzt durch eine falsche Bewegung oder nochmal irgendwas unglücklich passiert, das Ding kann sich lösen und geht dann eben in deine Lungenarterie, in die fein verästelten Dinger. Und dann hast du ein echtes Problem. Dass es diese akute Bedrohungsbelage relativ schnell beendet, im besten Fall. Und das ist ja wirklich ein Segen. Und wie gesagt, wenn es modernere Medikamente jetzt mittlerweile gibt, die auch ein bisschen besser handelbar sind, ist das doch toll, erstmal. Und sollte auch jedem die Angst nehmen, sich so sehr von der Thrombose zu fürchten.
Ja, das ist ja ein Balanceakt. Also wenn es gibt mittlerweile ganz gute Mittel, die auch ohne Nebenwirkungen erstmal zumindest, also spürbar funktionieren, muss immer ein bisschen aufblühen. Also ich glaube, die meiste Gefahr, die solche Mittel haben, sind dann am Ende so ein Magenbluten, ne? Weil sie sind natürlich schon auch kräftige Geschichten. Also ein Blut zu verdünnen ist halt einfach auch eine Aufgabe. Und das ist dann immer so eine Nebenwirkung, die nicht besonders witzig ist. Allerdings kann man sie auch wirklich gut bis zum Lebensende nehmen, ohne dass du jetzt irgendwie müde bist. Und Marcomar zum Beispiel war so und ist ein wirklich veraltetes Medikament, was viele dann auch echt müde gemacht hat. Also das war im Alltag eine Riesenbelastung. Und du hast was angesprochen, was total wichtig ist, nämlich zwei Faktoren. Einmal, du brauchst die Bewegung. Also das heißt, so eine Thrombose, die muss sich, wenn sie sich auflösen will, braucht es einfach tatsächlich einfach auch Bewegung. Das Blut ist aber verdünnt. Insofern gehen also kleine Teilchen irgendwie immer weg von diesem Blutpfropfen, lösen sich auf. Und hier ist etwas, wer, je nachdem, wie sensibel man mit dem Körper ist, man spürt das. Und das ist ein bisschen spooky, weil man je nachdem, also es gibt ja Thrombosen, du hast jetzt gerade eben ein kleines Stück angesprochen, aber es gibt ja auch, und das war bei mir zum Beispiel der Fall, waren das wirklich über eine Länge von 10, 15 Zentimeter. So. Wo du dann natürlich die Vorstellung, dass sich so ein Ding auf einmal löst, wenn das in einer Hauptvene drin ist, die jetzt auch nicht klein ist, dann kann man sich vorstellen, dass man da natürlich schon Panik kriegt. Und du hörst natürlich die ganze Zeit in deinen Körper ran und denkst so, okay, ist das jetzt das Ding? Löst es sich jetzt? Keine Ahnung. Wenn man das Gefühl hat, liebe Leute, dass man keine oder schwer Luft kriegt, sofort zum Arzt, sofort Notarzt, sofort ins Krankenhaus, weil also wenig Luft heißt dann, also wenn man ein dickes Bein hat, auch ziemlich sicher wahrscheinlich auch eine Lungenembolie zu haben, und dann ist wirklich Gefahr im Verzug. Auch wenn man so ein habe ich jetzt auch gehört, wenn man so ein Stechen in den Rippen hat, als ob man dann so ein Messer reinkriegt, auch dann, Leute, einfach ab ins Krankenhaus und einfach drüber gucken lassen. Aber man merkt, und das ist zum Beispiel sehr interessant, dass wenn man so ein bisschen sensibel ist und gerade Renner oder auch Läuferinnen, die sind da sehr sensibel einfach für den Körper, wenn man regelmäßig Sport macht, dann kriegst du ein Gefühl für deinen Körper. Und ich bin mir sehr sicher, und das bilde ich mir nicht ein, dass ich dann auch gemerkt habe, wenn sich diese Teile gelöst haben, dann macht das auch was mit deinem Körper. Das ist so anstrengend für den Körper, das aufzulösen. Der braucht richtig Energie dafür. Dass du teilweise so ein bisschen Schwindel hast und mal müde bist und du merkst, irgendwie ruckelt sich dieses System wieder zusammen. Denn ist ja klar, wenn du in so einer richtig fetten Vene so einen Pfropfen drin sitzen hast, der sich langsam löst, dann atmet ja auch was auf. Also das ist nicht ganz ohne. Es ist auch, ehrlich gesagt, ein irritierendes Gefühl. Und du hast recht, dieser Psychomoment, nämlich zu wissen, da sitzt so ein Viech in dir drin und du weißt nicht, was passiert, wenn das losschießt oder ob es losschießt. Da ist dieser Blutverdünner dann tatsächlich wirklich ein gutes Heilmittel im Sinne doppeltes Heilmittel, auch für den Kopf. Nämlich dann zu wissen, okay, da passiert jetzt nicht mehr so richtig viel. Da kann einfach nichts mehr passieren. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Aber auch das hast du angesprochen, es ist immer gut, auch so ein Thrombose-Teil zu tragen. Thrombose-Strümpfe oder wie auch immer.
Kompressionsstrümpfe.
Ja, genau. Es gibt auch mittlerweile für die Wade extra solche Teile, die nur über der Wade liegen und komprimieren. Und wenn diese Kompression nicht ausreicht, kann man auch zwei übereinander anziehen. Es muss richtig fest sein. Ärzte sagen, das ist genauso wichtig wie das blutverdünnende Mittel, weil einfach dann das Blut gezwungen wird, durch diese Vene durchzugehen und sich keine anderen kleinen Arterien sucht, um dann den Umweg zu machen. Das ist ganz wichtig, dass es wirklich dann auch durch dieses, und jetzt ist es natürlich noch unheimlicher für die, diese mal so eine Thrombose, weil dann denkt man, okay, da wird dann so durchgepresst und dann muss es sich ja lösen. Ja, es soll sich ja auch lösen. Und Bewegung ist ein ganz elementarer Punkt. Bewegung ist wichtig, um so eine Thrombose zu lösen, um damit auch klarzukommen. Und ich habe auch immer wieder probiert, diese Wadengeschichte, diese Kompression, diesen Kompressionsstrumpf nur um die Wade rum, auch mal wegzulassen, weil ich auch das Gefühl hatte, das Bein muss sich auch mal wieder erholen. Also das heißt, so diese Balance zu finden, wie viel Kompression tut wirklich gut, wie viel Bewegung tut gut, um dann das Bein wieder hochzulegen, weil es wieder anschwillt. Das sind alles Dinge, die man rausfinden muss, die man auch, wo man ganz extrem auf den Körper hören muss, damit man auch klarkommt. Und das ist bei jedem verschieden. Das ist eine ganz sensible und eine ganz diffizile Angelegenheit.
Ist ja auch ein Stück weit gefährliche Angelegenheit. Also in dem Moment, wo du anfängst, eben das zu behandeln, wie du ja auch sagst, du hast im Kopf, das kann sich lösen und es kann sich in der Tat ja auch lösen während der Behandlung noch. Das ist ja keine Sicherheit zu 100%, dass das sich dann löst, so wie es soll. Dann in dem Moment, wo du sagst, das Bein muss ich erholen, ich ein bisschen weniger Kompression, riskierst du ja auch wieder ein bisschen was, weil du es eben ausprobieren musst und ein Gefühl entwickeln musst, Also kann da auch wieder was entstehen, weil du es vielleicht dann zu sehr stark ausprobiert hast. Das ist echt ein schmaler Grat und das ist ja auch wichtig, einen guten Arzt oder Ärztin an der Seite zu haben, die einen da gut begleitet und helfen, diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, das ist psychologisch auch echt eine harte Nuss zu knacken. Also einmal die Angst und die Sorge, dass da was passiert, aber auch, es wird einem ja dann auch relativ klar, dass man trotz des gefühlten Gesundheit ja dann irgendwie dann doch nicht so ganz geschützt ist, auch durch die Bewegung nicht. Also wir reden ja oft über die Heilkraft der Bewegung und natürlich bewahrt Laufen vor vielen Dingen, aber es kommt dann halt auch irgendwann an seine Grenzen und das ist sicher eine. Also so eine Thrombose ist erstmal auch ein richtiger Hammer für den Kopf, psychologisch gesehen.
Ja, und da ist es ja so, dass das Laufen ja per se irgendwo auch eine Kopfsache ist und wir beschäftigen uns und das ist vielleicht einfach auch das Spannende ja auch beim Laufen, dass es nicht nur eine Herausforderung für die Beine, für den Körper ist, sondern auch für die Psyche ist. Wenn man lange Strecken läuft oder beziehungsweise rennt, dann sagt man, also ich finde es ein bisschen immer übertrieben, wenn Menschen sagen, ja, so ein Marathon ist halt einfach auch noch eine reine Kopfsache. Nee, das ist es natürlich überhaupt nicht, sondern es hat auch einfach was mit gutem Training zu tun und auch mit Muskeln zu tun und mit Gelenken zu tun und so weiter. Also es hat auch was Physisches. Deutlich mehr, finde ich, als der Kopf, weil, also wenn man nicht willens ist, einen Marathon zu laufen, dann tritt man nicht an, in meiner Welt. Aber natürlich ist das Zusammenspiel aus Psyche und Körper, gerade beim Laufen, elementar. Und es gibt ja dann auch LäuferInnen, die einfach stehen bleiben und auch mal in die Gegend gucken und sich die Gegend angucken und dann erst weiterlaufen. Und das machen sie deshalb, weil nicht das Laufen so anstrengend ist, sondern weil es ihnen Frieden im Kopf gibt und weil sie das einfach auch genießen. Ich vermute, dass Alex da ein Lied von singen kann. Und wenn dann mit dem Körper was los ist, dann haben wir natürlich genau das, was du gerade angesprochen hast, auch mit uns mitzuschleppen. Also sprich, wir haben natürlich dann einfach auch, wenn der Körper nicht so richtig funktioniert und wir das Laufen gewohnt sind, plötzlich damit zu dealen, dass der Körper, dass wir nicht unzerstörbar sind und dass wir auch aus solchen Situationen, aus solchen Tiefen dann auch irgendwie wieder rauskommen müssen. Und irgendwo habe ich einen ganz netten Satz gelesen, dass so ein Loch auch in Ordnung ist, völlig in Ordnung ist und passiert auch, aber es ist immer ganz gut, auch Schwung zu holen.
Das ist ein guter Ansatz. Man muss nur diesen Schwung auch wieder dosieren. Also das ist ja auch, es bremst dich ja auch. Also klar, du hast diese Thrombose und du weißt, das ist eine Schwachstelle jetzt, die trage ich vielleicht mein Leben lang auch mit mir, weil das eine Veranlagung auch manchmal ist, weil es eben auch eine Veranlagung zum Beispiel zu Krampfadern gibt und das Bindegewebe ja auch eine Rolle spielt. Und die trage ich jetzt in mir, damit muss ich jetzt leben, also die Sorge davor, es kommt wieder vor, du kannst es ja nicht so gut beeinflussen. Und dann aber auch wieder anzufangen, ins Laufen zu kommen und erstmal innezuhalten, das muss man ja auch einen Augenblick machen, man kann ja nicht gleich wieder losrennen, sondern eben einen Gang rausnehmen, sich zu verlangsamen, einmal durchatmen und dann so langsam wieder dem Körper zu vertrauen. Und das auch wieder aufzubauen, dem Körper aber auch die Zeit zu geben. Wir sind ja immer dazu, als Läuferinnen und Läufer erinnern wir uns ja gerne daran, was wir vorher konnten, bevor wir eine Verletzung hatten, bevor wir älter wurden. Und das ist ja immer unsere relevante Größe, an der wir uns gerne orientieren wollen. Und das fällt ja vielen und auch, muss ich auch zugeben, mir schwer. Ich träume natürlich noch davon, wie ich als Jugendliche gerannt bin, auch heute noch und würde das gerne machen, aber geht halt nicht. Ist limitiert durch Alterung und Verschleiß und was es da alles so gibt. Nicht sagen, ich bin nicht alt, aber es ist einfach langsamer. Man wird langsamer. Und so eine Krankheit bremst einen. Und das muss man auch anerkennen. Und dann hilft es nicht eben zu sagen, ich laufe drüber weg. Also das, was man ja gerne mal macht, haben wir auch schon diverse Male drüber geredet. Dieses, ich laufe mal drüber weg und dann wird schon alles wieder gut. Da muss man echt sich ein bisschen demütig halten und sich die Zeit lassen und seinem Körper auch die Zeit für Regeneration ganz bewusst geben. Weil die braucht er und das ist einfach eine wirklich ernste Krankheit und eine ernstzunehmende Sache.
Ich will jetzt mal so auf einen Punkt kommen, weil es immer wieder Thema ist und wir vielleicht einfach auch mal darüber gerne auch in dem Zusammenhang reden sollten. Ich mag solche Vergleiche nicht immer so hundertprozentig, weil sie manchmal auch hinken. Ich schmetter aber populistisch mal eins in den Raum. Jedes Jahr erkrankt einer von 1000 Menschen an einer Thrombose. Immer eine, also unfassbare Zahl. Aber damit wir es klar haben, Stand März 2021 war es so, dass von 1000 Corona-Infizierten ein Mensch starb. Also jedes Jahr erkrankt einer von 1000 Menschen an der Thrombose. März 2021, 1000 Corona-Infizierte, ein Mensch gestorben.
Naja, einfach gestorben und erkranken ist ja ein großer Unterschied. Also ich mag Corona-Vergleiche nicht, da bin ich ganz empfindlich. Ich mag, ja, total, da bin ich, werde ich gleich kiebig. Weil wir auch gegen Corona eben Maßnahmen gestartet haben und eben intensive Behandlungsmethoden etc. Dass jemand erkrankt, heißt ja nicht, dass er tot umfällt. Deswegen Vergleiche, auch wenn dieser sehr hinkt, ist nicht mein Ding. Ich finde, man sollte sich immer auf die Krankheit konzentrieren, die man hat und die man vor sich hat. Und bei Corona ist eine ganz andere Kategorie. So meine Stellung dazu. Nicht Gefühl, also Stellung dazu. Und es ist schlimm genug, dass so viele an Thrombosen erkranken. Das in der Tat, darüber müssen wir nicht hier diskutieren. Und was eben Sache ist, dass es eben auch an Aufklärung mangelt in Sachen Thrombose. Und da müssen einfach vielleicht auch Ärzte und Ärztinnen sind gefordert, eben aktiver zu sein. Pharmaunternehmen vielleicht lässt sich auch damit nicht so richtig viel Geld jetzt verdienen, eben eine Thrombose zu behandeln. Ich weiß es nicht, was der Grund dafür ist, dass es nicht im Bewusstsein der Leute so aktiv vorhanden ist. Das kann ich gar nicht erklären, das ist einfach so. Es gibt solche Krankheiten, die so ein bisschen im Schatten liegen. Schilddrüsenerkrankungen sind auch so ein Ding. Ganz viele haben es, aber wenige wissen darüber Bescheid, was das ist und was da passiert und was man dagegen unternehmen kann. Deswegen, es ist schlimm genug, dass einer von 1000 eine Thrombose erleidet. Ich glaube, da sind wir uns einig. Alles Weitere, keine Diskussion, die ich gerne führe.
Ich auch grundsätzlich nicht, aber worüber man sich tatsächlich Gedanken machen kann und auch muss, finde ich, ist, dass ein Arzt zum Beispiel nicht gerne darüber spricht, ob zum Beispiel eine Thrombose auch eine Folge einer Corona-Impfung sein kann. Das Paul-Ehrlich-Institut zum Beispiel ist sich da gar nicht mehr so sicher, denn es mehren sich, und das hat nicht nur mit AstraZeneca zu tun, so viel heißt meine Recherche mittlerweile, hat meine Recherche dann ergeben, dass es tatsächlich auch Fälle gibt, die, wenn sie auch, und jetzt kommen wir wieder in die Verhältnismäßigkeit, die zumindest mal nicht ausschließen, dass die Statistik langsam steigt, was eventuell die Thrombosen angeht in Verbindung mit einer Corona-Impfung. Was sagst du dazu? Das ist natürlich, also wenn man sich die Verhältnismäßigkeit anguckt, immer noch natürlich gering, aber zumindest gibt es das.
Also es ist bisher kausal, wenn dann auf AstraZeneca vom Paul Ehrlich eben klar belegt, dass diese Hirnvenenthrombose. Aber auch das ist in einer geringen Zahl passiert und man hat das ja mittlerweile sehr genau angeschaut. Man muss ja auch immer abwägen. Wie war das? Meine Melderate einer Thrombose mit Thrombozyten beträgt derzeit 0,31 Fälle auf 100.000 Impfungen. Wenn wir da jetzt Vergleiche anstellen, dann könnten wir die Pille hinzuziehen. Frauen nehmen die Pille und da ist die Zahl, glaube ich, höher von solchen Nebenwirkungen. Und bei der Corona-Impfung muss man ja auch dann noch, also erstmal geringe Fallzahl, sehr geringe Fallzahl. Nichts, worüber man wirklich länger nachdenken muss, bevor man entscheidet, eine Corona-Impfung zu bekommen. So alles, was ich weiß dazu. AstraZeneca gibt es ja die Limitierung und man verimpft es ja in Deutschland fast nicht mehr. Man ist ja zu BioNTech übergegangen, maximale Kreuzimpfung. Ich habe AstraZeneca genommen, trotz des Wissens, dass ich als Frau in der Altersgruppe auch bin, die gefährdet ist durch eine Hirnvenenthrombose, weil ich mir eben die Zahlen angeschaut habe und für mich ganz klar war, dann hätte ich in meinem Leben nie die Pille nehmen sollen. Das war viel gefährlicher, als jetzt eine AstraZeneca-Impfung zu bekommen. Ich habe keine Probleme damit gehabt. Im zweiten Durchlauf habe ich jetzt BioNTech bekommen, weil es einfach die Maßgabe war. Es ist das Wirkungsvollere gegen die Delta-Variante. Es sind bisher keine Zahlen, die sagen, es ist eine, bei der Abwägung, das muss man ja immer abwägen, es ist eine Thrombosegefahr, stellt die Wirkung und die einer Impfung in Frage in der Abwägung, was ist gefährlicher. Also solange das gilt, muss ich dabei bleiben. Thrombose offensichtlich, ja, vielleicht gibt's da den einen oder anderen Fall, aber die Zahlen sind, wenn überhaupt, so gering, dass es nicht relevant ist.
Was würdest du sagen, wären für dich so die wichtigsten Parameter, sich vor einer Thrombose zu schützen? Prophylaxe ist eh klar, aber hast du als Wissenschaftsredakteurin so ein bisschen Kenntnis darüber, hat es auch was mit der Ernährung zu tun, hat es auch was mit Trinken zu tun, hat es auch was mit insgesamt, also ich meine, ja, es kann ja schon passieren, dass es dich im Flugzeug erwischt. Ne?
Im Flugzeug eben durch das lange Sitzen, aber da hast du dann, also durch das abgeknickte Sitzen, verminderte Durchblutung der Beine, dann hast du aber schon vorher vermutlich ein Problem mit den Venenklappen und dem, dann sind wir wieder bei den Krampfadern. Also Krampfadern anschauen lassen, auf jeden Fall. Das ist, Krampfader ist ja nichts anderes als eben eine weit ausgedehnte Vene, wo die Venenklappen die Arbeit nicht mehr leisten und das Blut nach unten durchsaust und dann eben das sauerstoffarme Blut im Bein verbleibt und dann zu solchen Problemen führt. Was du zu Recht gesagt hast, ist das Wort dickes Blut oder das Stichwort dickes Blut. Dickes Blut gibt es in der Tat, das ist so im allgemeinen Sprachgebrauch, sagt man das. Das entsteht im Extremfall bei Flüssigkeitsmangel. Und wenn man dann im Flugzeug auch manchmal sitzt, trinkt man ja auch relativ wenig, weil man nicht auf diese zauberhaften Bordtoiletten gehen möchte, die dann entsprechend riechen und ein bisschen klebrigen Boden haben. Und das verschärft dann manchmal eine Lage. Aber auch Läuferinnen und Läufer neigen in Deutschland auch öfter mal dazu, eben nicht ausreichend zu trinken. Wir haben ja auch schon diverse Male darüber gesprochen. Man muss im Laufe des Tages 2 Liter mal mindestens trinken. Die wenigsten schaffen das und den wenigsten ist klar, dass das erhebliche gesundheitliche Probleme mit sich bringt. Das beginnt von verminderter geistiger Leistungsfähigkeit bis eben zu einer Verdickung des Blutes und damit eine Gefahr, wenn man auch Ablagerung irgendwo schon hat durch eine schlechte Ernährung in den Venen und dass es dann eben zu solchen Verklumpungen kommt und eben zu solchen Blockaden in den Venen. Und das spielt dann ineinander. Also viel Trinken ist auf jeden Fall in vielerlei Dingen eine wichtige Sache, um eben dieses dicke Blut zu verhindern. Und ansonsten auch nochmal auf die Medikamente schauen, die man nimmt. Steht da irgendwo drin? Das ist steigert die Gefahr von Thrombose. Für Frauen die Pille natürlich ist eine Überlegung. Will ich eine hormonelle Geburtskontrolle, ist mir das Risiko bewusst, dass ich da eben gefährdeter bin und das ist man einfach eindeutig. Da muss man drauf schauen und dann auch immer mal das Blut anschauen, wie ist es zusammengesetzt, welche Fette hat man da drin und solche Dinge. Das sind alles Faktoren, auf die man achten muss und schauen muss. Und dann muss man sich auch mal klar sein, was kann eigentlich eine Thrombose alles auslösen. Das kann also für uns Läufer, ganz klassisch, Muskelfaserriss oder Muskelzerrung sein, daraus entsteht eine Entzündung. Und selbst eine kleine Entzündung im Körper kann bis zu 10 Wochen noch für eine Thrombose sorgen. Also es muss nicht die große Knie-OP sein. Es kann auch eine Kleinigkeit sein, die man sich zugezogen hat. Man knickt mal um. Passiert mir gerne. Und dann wird ein Band beschädigt. Es gibt eine Einblutung. Und auch da entsteht wieder eine Entzündung, weil es ja vom Körper abgebaut werden muss. Und auch da besteht dann wieder die Gefahr. Bänderverletzungen, klar, ist ja dasselbe, was ich jetzt gerade gesagt habe. Also da muss man so ein bisschen sensibel sein, ein bisschen drauf achten. Im Umfeld dieser Ereignisse kann es zu einer Thrombose kommen. Auch für jemanden, der erstmal augenscheinlich gesund ist.
Was weißt du? Ich meine, die Pille ist ja immer noch eins wohl sicher der beliebtesten Verhütungsmittel. Aber kennst du da Zahlen? Kennst du da das Risiko tatsächlich, wie sehr ist das erhöht?
Aus der Hand jetzt nicht. Ich weiß, dass es erhöht ist. Und das ist... müsste ich jetzt nachschauen. Also da gibt es auf jeden Fall eine Erhöhung eindeutiger Art und das muss man dann abwägen auch für sich persönlich. Das sind ja dann auch vorbelastende Faktoren wie Familiengeschichte. Gibt es in der Familie eben diese Probleme auch? Ist auch ein Stück weit Genetik spielt da rein und mit dem Alter steigt diese Gefahr eben. Ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, ich versuche es jetzt mal, einer von 10.000 erleideten Thrombose so schon, ohne die Pille zu nehmen, ich glaube, 2 von 10.000 Frauen erleiden eine Thrombose, wenn sie die Pille nehmen. Also so irgendwie in diesen Richtwert. Möchte mich aber jetzt nicht drauf festnageln lassen. Es gibt ein erhöhtes Risiko dafür und die Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf.
Also du hast gerade noch was angesprochen, was ich total wichtig finde, nämlich gerade das, was man so... ja, vielleicht auch Verantwortung auch Freunden gegenüber. Mir kommt eine Situation in den Sinn, wo wir mit ein paar Kumpels ein paar Tage gelaufen sind. Es gab so einen Lauf, der über mehrere Tage geht. Und wir warteten dann auf einen, der irgendwie plötzlich verschwunden war. Und er kam dann humpelnd ins Ziel gelaufen bei dieser Tagesetappe. und hatte wirklich einen massiven Muskelfaserriss, wo du einfach gesehen hast, das hat schon eingeblutet irgendwie in den Unterschenkel und ordentlich. So, und der ist dann noch einen Tag mitgelaufen, den nächsten nämlich, und wurde streckenweise gefeiert, so nach dem Motto, boah, was eine harte Sau, das ist ja unglaublich, dass der noch läuft. Und ich habe nichts gesagt und habe mich hinterher dann schlecht gefühlt. Allerdings habe ich auch, muss ich ehrlich gestehen, ich habe es gar nicht so registriert in dem Moment. Es war ein kurzer Moment. Hinterher habe ich drüber nachgedacht, habe dann auch gefragt, bevor er am nächsten Tag losgelaufen ist, bist du dir sicher, dass das wirklich gut ist und gesund ist, was du da tust? Hat sich dabei nicht abbringen lassen von. Wurde eher von den anderen, ich glaube, das ist was typisch männliches, dann aber auch gefeiert als besonders harter Kerl und natürlich totaler Schwachsinn im Nachhinein. Ich mir denke so, wir alle kennen ja auch mal Leute, die verletzt sind oder auch Freunde, die, ja, also es muss ja nicht immer so die ganz große Verletzung sein. Aber vielleicht gehört es da auch ein bisschen dazu, gerade unter Läufern, wo wir immer so solidarisch miteinander umgehen, dann an der einen oder anderen Stelle auch mal zu sagen, ey, wie sieht's aus? Vielleicht dann doch mal einen Gang zurück und vielleicht doch mal auskurieren und nicht weglaufen, sowieso nicht, aber auch nicht rauslaufen, so eine Verletzung. Also ich weiß, ich habe von deinem lieben Sternkollegen Christoph Koch mal vor nicht allzu langer Zeit eine Ansage bekommen, der dann sagte, Alter, merkst du noch was? Schrieb bei mir, leg mal deine Füße hoch und mach mal nix. So, jetzt kenne ich ihn gut, aber ja, unter Freunden, glaube ich, ist es einfach auch wichtig, dass man dann nochmal sagt, ey, jetzt ist mal gut.
Ja, natürlich, weil einem manches auch einfach nicht klar ist. Also diese Sache mit einfaches Umknicken kann dazu führen, dass mein Thromboserisiko steigt. War mir bis vorgestern, bevor ich recherchiert habe, nicht klar. Ja, jetzt, wenn ich es gelesen habe, ist es mir klar. Der Zusammenhang ist eindeutig. Ist ja logisch. Aber ich knicke ständig und viel um, weil ich einfach genetisch zu lange Bänder habe. Ein schiefer Tritt und dann bin ich wieder umgeknickt, dann habe ich einen dicken Knöchel und humpel wieder mal 2-3 Tage. Aber ich hätte nie darüber nachgedacht, wenn in der Folge dessen dann eben klassisch machst du eine Laufpause, dann läufst du wieder und dann zieht es in der Wade. Da mal drauf zu achten, dass es da einen anderen Zusammenhang geben könnte als Muskelkater, dass da irgendwie eine Gefahr drin steckt. Und da ist es dann wichtig, eben den besten Freund oder die beste Freundin zu haben, die das vielleicht im Hinterkopf hat und zu sagen, Achtung, das kann sein. Und mal aufeinander zu achten, absolut richtig. Sozialer Faktor und soziale Kontrolle ist ein gutes Ding. Und da sollte man dann auch drauf hören, wenn mal jemand sagt, das ist eine gefährliche Sache und hast du schon mal darüber nachgedacht, dass das und das sein könnte. Das macht man, manchmal hält man sich zurück mit solchen Äußerungen und denkt, naja, der wird schon wissen, was er macht. Mhm. Aber vielleicht sollten wir dazu übergehen, eben uns klarzumachen, nee, manchmal ist es den Leuten nicht bewusst. Mir war es nicht bewusst, ich muss es zugeben. Und du weißt, ich bin ja eher sanft unterwegs im Leben, was Laufen angeht. Aber mir war es nicht bewusst. Es hat auch noch nie ein Arzt zu mir gesagt, dass das jetzt ist. Ich weiß, ich bin einmal umgeknickt in den USA. Die sind ja eher ein bisschen hardcore drauf, was das Gesundheitssystem angeht. War dann in der Klinik, weil es echt dick geworden war. Und da die das ganz locker gesehen haben und mich mit dem riesen Bluterguss am Fuß auch wieder nach Hause geschickt haben, bin ich eine Woche später wieder gerannt. Und das ist ein Fehler. Also da muss jemand mal sagen, nee, mach es nicht. Und wenn du deine beste Freundin oder Freund hast, der die Erfahrung hat, natürlich, klar, sagen, aussprechen und aktiv werden ist ganz, ganz wichtig.
Ja, ich glaube, das hat auch was mit Verantwortung zu tun. Und ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite, das hat schon auch unmittelbar auch damit zu tun, schon auch mit dem Thema Thrombose zu tun, nämlich nicht nur auf sich selbst zu achten, sondern auch auf andere zu achten und das nicht wegzuignorieren. Also ich kann es nicht oft genug sagen, sondern dass es einfach wirklich wichtig ist, wenn wir alle faseln immer von Achtsamkeit und ja, man muss irgendwie besser auf sich aufpassen und so weiter. Und dann machen wir irgendwelche Mutproben nach wie vor. Ja, es gibt immer noch Leute, die aus dem Stand, ich habe jetzt gerade irgendwie schon wieder irgendwo was gesehen von irgendeinem Promi, der jemanden begleitet hat, der 21 Kilometer den Halbmarathon in Berlin gelaufen ist, ohne Vorbereitung irgendwie, wo ich so dachte so, ja, danke auch dafür, für diese Information. Also was soll mir denn das jetzt sagen? Sowas macht mich total sauer, weil ich denke so, nee, wir können nicht auf der einen Seite immer von Achtsamkeit erzählen und wir müssen irgendwie auf unseren Körper und die Gesundheit ist Nummer eins. Und dann passieren eben genau solche Sachen, wie ja, muss ich mir selber den Schuh anziehen, dass ich da nicht interveniert habe und gesagt, nee, du läufst jetzt nicht. So, also damals war das Thema Thrombose jetzt nur irgendwie keins. Und man muss, glaube ich, auch so ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht so reinquatscht auf der anderen Seite wieder. Ne? Also, dass man irgendwie jetzt bei jeder Umknickaktion denkt, oh shit, jetzt muss ich aber sofort in Ultraschall, um zu gucken, ob meine Venen in Ordnung sind. Aber trotzdem, glaube ich, gehört es mit dazu, dann auch Verantwortung zu übernehmen für Freunde, aber auch für Familienmitglieder. Also wer kennt das nicht, dass dann auch der Partner, der Mann, die Frau, der Cousin, die Cousine sagt, ey, du siehst aber auch gerade irgendwie nicht gut aus. Was ist eigentlich los? Achte doch mal ein bisschen auf dich, weil du machst vielleicht einfach hier zu viel und da zu viel und blablabla. Und dann ist ja oftmals der Lieblingssatz in unserer Gesellschaft so, ah, das geht schon. Ich sage, ach, das ist ja, ach, ich mache dann nächste Woche mal eine Pause oder ich habe ja bald Urlaub oder keine Ahnung. Sondern auch da ein bisschen vorsichtiger zu sein.
Ja, total. Also das gegenseitige Achten und auch selber achten und innehalten ist wichtig. Und natürlich macht man sich nicht immer beliebt, wenn man dann sagt, du bist so sicher, dass das jetzt eine gute Idee ist. Und jemanden bremst. Das ist einfach, man macht sich eher unbeliebt damit, weil man ja dann auch eine Entscheidung in Frage stellt des Gegenübers. Und der hat ja vielleicht aus irgendeinem Grund für sich das so entschieden. Was mir aber auch klar ist und was ja auch richtig ist, glaube ich, selbst wenn ich jemandem sage, das ist jetzt keine gute Idee, entscheidet der oder diejenige dann am Ende selber noch, was er damit macht. Und dann muss man auch anerkennen, da ist die Grenze. Ich kann mich nicht vorhin oder sie stellen und ihn stoppen. Aber ich kann alle Informationen zur Verfügung stellen, die man braucht, um eine erwachsene Entscheidung zu treffen. Und man muss manchmal, für mich ist es manchmal gar nicht so einfach, aber man muss so über diesen eigenen Schatten springen. Man dringt ja auch in einen persönlichen Bereich ein bei dem anderen, wenn man sagt, bist du dir sicher, dass das eine gute Idee ist? Und diesen Schritt zu machen, da muss man sich ein bisschen sensibilisieren für, dass man das macht und dass man sich das traut auch. Wenn man dann am Ende sieht, es hat vielleicht einen Effekt gehabt und es hat auch etwas verhindert, dann ist das ja ein gutes Ding. Also wenn man jemandem gesagt hat, geh doch mal zum Arzt, lass mal draufschauen, vielleicht auch bei einem, was weiß ich, man sieht ja manchmal so, bei Freunden plötzlich irgendwie ein fettes Muttermal auf der Stirn und das entwickelt sich irgendwie komisch und dann denkt man immer, wäre das nicht besser, dass der oder diejenige mal zum Arzt geht? Vielleicht muss man das dann auch mal sagen und aussprechen. Ist wie gesagt ein Eindringen in einen persönlichen Bereich und man muss aus der eigenen Comfortzone raus, aber das ist schon wichtig und ein guter Punkt und auch ich hoffe, dass ich den oder die beste Freundin habe, die mir dann irgendwann mal sagt, das solltest du jetzt nicht tun. Schalte mal einen Gang runter und mach mal die Pause. Und das heißt ja nicht jedes Mal, dass man sich in die Ecke legt und die nächsten 3 Wochen nichts mehr macht. Es ist einfach nur, man muss dem Körper diese Regenerationszeit nach einem Muskelfaserriss, der ja da offensichtlich bei deinem Freund bestanden hat, geben. Und dann kann man ja wieder angreifen. Danach ist ja alles wieder gut.
Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, es kann auch manchmal, es klingt jetzt dramatisch, vielleicht dramatischer, als es dann am Ende war, aber es kann in der einen oder anderen Situation auch, ja, lebensrettend sein. Also ich weiß zum Beispiel, dass der Arzt, der mich damals behandelt hat und das Knie operiert hat, das war ein Freund von mir, dessen Frau Kardiologin ist. Und als wir dieses MRT gemacht haben und dann zu sehen war, dass es diese Thrombose in der Kniekehle gibt, dann sagte er zu mir, pass auf, wir müssen da jetzt sofort was machen. Und dann habe ich gesagt, was heißt das? Er sagte, ja, pass auf, meine Frau ist jetzt unterwegs zu uns in die Wohnung mit einem portablen Ultraschallgerät. Jetzt. Und egal, wohin du jetzt gerade unterwegs bist, du fährst jetzt zu uns nach Hause. Es war später Nachmittag, früher Abend. Und dann schaltet sie sich durch. Und ich so, wie, was jetzt? Ich fahre jetzt zu euch nach Hause und dann, ja, deshalb hat sie das portable Ultraschallgerät mitgenommen. Dann habe ich gedacht, so, okay, naja, das ist mir auch ein bisschen zu wild. Habe es aber trotzdem gemacht. So, da lag ich, kein Scherz, ich lag auf dem Küchentisch. Die hatte Mädelsabend eigentlich und im Abstand von 3-4 Minuten klingelte sie mal an der Tür. Ich lag halbnackt auf dem Küchentisch und ihre Mädels kamen irgendwie rein, guckten irgendwie schüchtern auf den Küchentisch. Ich lag da und sie dann mit diesem Ultraschallgerät. Es war so ein bisschen wie Sex in the City irgendwie, aber nur in live. So, aber dann war dieses Ding einfach auch zu sehen. Ja? Also diese Situation war sehr spaßig, aber auch irgendwie dramatisch. Und ich dachte so, okay, ist das jetzt wirklich so ernst? Ist das jetzt wirklich so, dass ich das echt durchziehen muss auf dem Küchentisch. Aber es war genau richtig, weil dann einfach auch Klarheit herrschte. Und sie hatte, so wie sie halt auch ist, die Medikamente auch schon dabei. Also das bedeutete, ich fing im Grunde genommen direkt dann einfach auch an, den Blutverdünner zu nehmen. Und zwar noch am selben Tag, weil einfach diese Gefahr, also da war jetzt keine Heparinspritze am Start, wäre mir aber auch egal gewesen, hätte ich auch gemacht. Aber die Behandlung startete just in diesem Moment. Und das einfach auch zu akzeptieren, dass wenn sowas ist, wenn jemand einen Hinweis gibt, das dann auch zu machen, sich dem zu stellen oder einfach auch direkt dann mit so einer Behandlung zu starten, direkt zu gucken, dass man sich darum kümmert, kann am Ende vielleicht tatsächlich das Leben retten.
Das war aber auch in deiner Situation war natürlich ein super
Glück.
Zufall,
voll.
Super luxuriös auch. Und was ich glaube, ich bin jetzt Kassenpatientin und habe keinen befreundeten Arzt. Also für solche Fälle, die normaler sind eher, ist es ja auch wichtig, der eigene Advokatin oder Advokat zu werden. Also dem Arzt oder der Ärztin auch mal auf die Pelle zu rücken und zu sagen, ich glaube, ich habe da wirklich ein Problem. Und ich glaube, dass das jetzt angeschaut werden muss, weil man lässt sich auch manchmal gerne vertrösten, Termine sind nicht frei und es dauert dann noch und die Sprechstundenhilfe wimmelt einen ab. Und wenn man wirklich das Gefühl hat, es liegt was im Argen und oftmals, ich würde in der Mehrheit der Fälle sagen, liegt man mit diesem Gefühl, wenn man wirklich Alarm macht, richtig, wenn man dieses Körper auf seinen Körper hört und dieses, da ist irgendwas nicht in Ordnung, dann liegt man da schon richtig. In den seltensten Fällen geht man da wieder raus und hat gar nichts. Aber dieses selbst für sich zu kämpfen und selbst für sich dann nicht abwimmeln zu lassen, ist da auch wichtig. Weil wenn du eben mit sowas vor einer Arztpraxis stehst und dann dir sagen, nee, kommen Sie übernächste Woche wieder, dann ist das eine ganz andere Situation. Man muss den Leuten klar machen, sie müssen den Mund aufmachen und sie müssen auch für sich kämpfen und einstehen. So unglücklich es ist, aber man muss es auch machen.
Klar, ich habe die Geschichte nicht erzählt, um zu sagen, wie privilegiert ich in dem Fall
war. Nein, so habe ich es auch nicht verstanden, aber nur auf die...
Klar, ich will damit eigentlich nur sagen, es geht bei einer Thrombose im Zweifel halt einfach wirklich um Stunden, Minuten, wie auch immer, Punkt so, ja, weil du nicht weißt, wann dieses Drecksding eventuell nach oben schießt, wie deine Mutter dann sagen würde, und dann wird es gefährlich. Das ist genau so und da zählt jede Minute, jede Stunde, weil man es einfach nicht weiß, weil es ein blinder Fleck im wahrsten Sinne des Wortes auf der Karte ist. Es sei denn, ja, man sieht es dann auch deutlich, aber wenn man es deutlich sieht, dann ist es einfach auch schon dramatisch. Aber du hast recht, dafür einzustehen und zu sagen, so, ich habe eine Krankenkasse, ich habe das Recht, behandelt zu werden, ich bin mir unsicher oder ich bin mir sogar eventuell sogar sicher, dass da was ist. Also go for it, so, Punkt. Und nicht loszulassen. Bei anderen Dingen, die uns so wichtig sind, da lassen wir auch nicht locker. Wenn es die Verhandlungen sind um ein neues Auto und wir wollen 3.000 Euro rausholen vielleicht aus einem Neuwagen, dann sind wir hartnäckiger oft, als wenn es um unsere Gesundheit geht. Bisschen populistisch, aber ist vielleicht auch ein bisschen was dran.
Naja, man steht ja oft so in Ehrfurcht auch vor diesen Ärzten und Ärztinnen und sie tragen auch ein bisschen natürlich das Gefühl mit sich vor sich her und vermitteln das auch und die harschen Behandlungen manchmal, wenn es darum geht, einen Termin zu bekommen oder wir sind ausgebucht, heute nicht mehr. Das ist natürlich auch klar, da zuckt man erstmal zurück und dazu sagen, nee, ich bleib jetzt hier und ich will das heute und ich bin mir sicher, da ist was. Da braucht man eine gewisse Härte, aber das ist notwendig, in solchen Fällen absolut notwendig und wichtig und lebensrettend im Zweifelfall.
In diesem Sinne, bleibt gesund, achtet auf euch, wenn ihr irgendwas spürt, wenn ihr einen Druck spürt in der Wade, wenn sie etwas dicker wird, tut was. Prophylaxe ist gut, Laufen ist allerdings noch besser.
Absolut, dann entsteht das hoffentlich nicht. Aber es ist kein 100%iger Schutz, deswegen achtet auf euch, richtig.
In diesem Sinne, dir einen guten Lauf, bleib
auch,
fit.
Erhol dich.
Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Sie läuft, er rennt. Der Lauf-Podcast des Stern mit Alexandra Kraft und mit Mike Gleiss.
Audio Now.